Hallo und herzlich willkommen zu Sportradio Tübingen. Produziert von einem müden alten Mann, das bin ich, Günther Schroth, und von 8 knallwachen jungen Menschen vom Sportinstitut Tübingen. Die stehen mir gerade auf der anderen Seite der Glasscheibe gegenüber, haben ganz viele Beiträge produziert, die wir hier jetzt zu Gehör bringen werden. Denn wir wollen reden über Winterspeck, über Idealkörper, über Volleyball und Eskimo-Rollen. Hier also erstmal herzlich willkommen beim Sportradio Tübingen.
Ilzil will sein Radio zurück. 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 Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Alle Kinder wollen ihr Radio zurück. Plötzlich ich auf allen Sendern. Dirty Six, reclaim die Antenne.
Ja, trommel dir meinen Song in die Welt der süßen Trolle. Ilzil schlägt die Brücke und übernimmt Kontrolle. Ich will euch nicht verunsichern in der Schaffenskrise, aber auch nicht in der Underground-Kaste dahin siechen. Der Reim ist hier mit der Dirty Six Armada. Unterhalte dich jetzt auch bei deinem Urlaub auf Mallorca. Was ihr uns so bietet, lässt uns unbefriedigt.
Shopping, bling, bling, geht aus Peking.
Ja, auch der Richter will sein Radio zurück. Wir kommen wie Herrscharen von Indio-Flötisten. Erarbeiten uns unsere Aufführungsrechte. Ich will nur noch Hits und zieh alle Register. Feiern unser Richtfest auf allen Frequenzen. Den täglichen Sturms in wir bekämpfen müssen. Wir bringen den Geist zurück in die Flimmerkisten. Dirty Six, die Rache der Aussätzigen.
Ilzil will sein Radio zurück. Ilzil will sein Radio zurück. Ilzil will sein Radio zurück. Ilzil will sein Radio zurück.
Sportradio Tübingen 2016. Ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Dieses neue Jahr hat ja gerade erst begonnen. Und wer von uns hat sich nicht auch ein paar Dinge vorgenommen, die er in so einem Jahr, in diesem 2016 umsetzen möchte? Bei denjenigen, die sich gute Vorsätze vorgenommen haben, sollte man eigentlich meinen, sie seien noch voller Tatendrang und Eifer dabei. Denn die Motivation ist bekanntlich am Anfang des Jahres immer noch am größten. Ob das in der Praxis allerdings immer so klappt, ist eine völlig andere Frage. Rebecca Konzelmann.
Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Menschen Dinge vorgenommen, die sie anpacken und umsetzen wollen. Einige dieser berühmt-berüchtigten Neujahrsvorsätze sind:
Jeden Morgen Sport mache.
Man könnte noch ein bisschen was an meiner Sportlichkeit tun.
Öfters und regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen.
Jedes Wochenende Fahrrad fahren gehen.
Häufiger ins Training gehen, also ins Tennis.
Um diese Vorsätze dann wirklich in die Tat umzusetzen, benötigt man einen gewissen Ansporn. Bereits geplante Reisen, ein neuer Bikini oder die Aussicht auf Erfolg können dabei sehr hilfreich sein.
Die guten Noten.
Dass ich relativ schnell Erfolge erziele und wenn ich das dann sehe in meinem Körper, wie sich der verändert, fühle ich mich wohler.
An Pfingsten gehe ich ins Surfcamp und dafür muss natürlich dann der Winterspeck auf jeden Fall wieder weg sein.
Im Grunde genommen eigentlich die ganze Sommerrunde.
Ich mache es einfach gern, um mich fit zu halten und morgens die frische Luft zu genießen.
Wenn man sich einen neuen Bikini leisten möchte, dann sollte man da auch reinpassen.
Doch selbst der größte Ansporn kann manchmal nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Es gibt immer wieder Dinge, die dazwischen kommen und einen an der tatsächlichen Umsetzung der Vorsätze hindern. Dann ist der Wille entscheidend. Und so klappt die Umsetzung bei den einen mehr und bei den anderen weniger.
Gar nicht, um ehrlich zu sein. Also bisher war es noch gar nicht erfolgreich, aber das Jahr ist ja noch lang. Bisher läuft es relativ gut. Ich gehe 3 bis 4 Mal in der Woche. Das brauche ich einfach zum Ausgleich, zu meinem Beruf.
Ja, bisher klappt es noch leider noch nicht so gut.
Bisher relativ schlecht.
Durch die Vorlesungen an der Uni bleibt einem nichts anderes, außer mitzumachen. Und eigentlich bin ich auch gerade schon ganz gut im Training.
Ob die Umsetzung der Neujahrsvorsätze in die Tat am Ende wirklich klappt oder ob man daran scheitert, kann man im Voraus natürlich nie wissen. Deshalb bleibt spannend. Wer wird es wirklich schaffen, seinen inneren Schweinehund zu überwinden?
Rebecca Konzelmann über das Thema der Winterspeck und wie er wieder wegkommt. Theorie und Praxis sind manchmal eben zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Die einen schaffen es, beides zu vereinen, die anderen scheitern an der Umsetzung. Doch wie gut sie ihre Vorsätze von der Theorie in die Praxis umwandeln, liegt am Ende in ihren eigenen Händen. Sie hören Sportradio Tübingen. Es geht um schöne Körper und es geht darum, wie man wieder einen schönen Körper kriegt in so einem neuen Jahr 2016. Und die Fitnessindustrie ist ja geprägt von schönen ästhetischen Körpern. Doch an ihr, an der Industrie, haftet ein Makel, den zu beseitigen sich als eine Sisyphus-Aufgabe herausstellt. Doping zum Erreichen der erstrebenswerten Körperproportionen ist Alltag im Fitnessgeschäft. Daniel Krieg hat sich einen genaueren Einblick geschaffen und gibt uns einen Überblick in diese mit Risiken behaftete Fitnesswelt.
Religion, Körperkult, wenn Ästhetik der Gesundheit schadet. Die Fitnessbranche kämpft mit einem Image, welches sich schon seit Arnis Zeiten fest in die Köpfe der Menschen eingegraben hat. Keiner dieser Athleten ist auf natürlichem Wege zu seinem Erscheinungsbild gekommen. Wer aussehen will wie die Fitnessmodels unserer Zeit, muss schlucken. Anabolische Steroide, Hormonpräparate, Diuretika sind nur einige Stoffe, die sich die Elite angeblich ihrem Körperkreislauf zuführt. Dabei galt Doping in den Anfangszeiten des Bodybuildings als Normalität. Kaum einer aus der Riege der 80er-Jahre-Ikonen, die sich nicht ihr Testo in die Arschbacken gejagt haben. Alles eben für den Sport. Mittlerweile ist der Natural Bodybuilder ein etabliertes und gern gesehenes Erscheinungsbild in der immer größer werdenden Fitnessbranche. Der sogenannte Natty bezieht seine Trainingsenergie nur aus natürlichen Ressourcen. Proteinpulvern, Kreatin, Aminosäuren und Co. heißen die Grundlagen eines jeden ambitionierten natürlichen Bodybuilders. Doch wer sich in der Szene schlau macht und ein wenig Ahnung von physiologischen Vorgängen im Körper hat, weiß, dass es mit diesen natürlichen Mitteln kaum möglich ist, wie ein Steve Cook oder Jeff Zeit auszusehen. Beides Fitnessgrößen, Models und eben selbsternannte Natural Bodybuilder. Doch wenn man sieht, dass diese Athleten vor und nach jedem Training mehr als eine Handvoll Pillen in sich hineinschieben, zweifelt man wohl zu Recht am Begriff des natürlichen Trainings ohne Zusatzstoffe. Abgesehen davon legen diese Menschen ihr komplettes Herzblut in die ästhetische Gestaltung ihres Körpers. Achtmaliges Training in der Woche vor einer aufkommenden Fitnessshow ist da keine Seltenheit. Eine Strapaze für Physis und Psyche, die nur wenige aushalten. Um diese Strapazen zu umgehen, gibt es mittlerweile verschiedenste Optionen, um einfach an das Ziel eines idealen Körpers zu gelangen. Neben der plastischen Chirurgie, die schon Sixpacks an ihre Kunden verteilt, und dem altbekannten Doping in Form von Testosteronspritzen und Co., greifen immer mehr Menschen zu noch extremeren Mitteln. Synthol ist dafür nur ein Beispiel. Unter den Muskel gespritzt bewirkt das Öl eine optische Vergrößerung dessen, jedoch keinen Kraftanstieg oder verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit. Das Gefährliche daran? Während und nach der Injektion kann das Öl in die Blutbahn geraten. Folgen: Embolien, Herzinfarkt. Ein hochriskanter Eingriff, der vor allem in den südamerikanischen Ländern immer öfter angewandt wird. Doch für einen ästhetischen Körper werden Risiken und Gefahren gerne auf sich genommen, auch wenn Langzeitschäden die Folgen sind. Dennoch gibt es kaum eine Branche, die schneller wächst als die Fitnessbranche. Unzählige Fitnessketten, Produktanbieter für Nahrungsergänzungsmittel, Lifestyle-Produkte und vieles mehr überfluten den Markt. Ein riesiger Apparat, der zwar Sport und Fitness im Namen führt, aber in erster Linie eine gewinnorientierte und profitmaximierende Wirtschaft ist.
Daniel Krieg über Öl unter dem Muskel, eine wahrhaft grausame Vorstellung. Wenn es um Fitnesstraining geht, gibt es verschiedene Vorstellungen. Breite Bodybuilder wie Ronnie Coleman, dünne Fitness- und Instagram-Models vom Kaliber einer Jen Selter oder glatzköpfige Fitnessgurus à la Karl S. Auf YouTube und diversen eigenen Websites stellen Coleman und Konsorten ihren Content zur Verfügung und werden oftmals sogar zu Klick-Millionären. Unser Reporter Marius Rinkel hat die Szene einmal genau unter die Lupe genommen und interessante Einblicke in die Expertise dieser Profis gewonnen.
Fitnesstraining ist eine wunderbare Sache. Nicht umsonst schießen heutzutage Fitnesscenter aus dem Boden wie Pilze im Wald. An jeder Straßenecke steht mittlerweile ein McFit mit all den schönen, attraktiven, schwitzenden Menschen. Herrlich dieser Schweiß. Wunderbar dieser animalische Geruch dieser Steroide schluckenden, stahlärmigen Selbstdarsteller, die mit Kurzhanteln vorm Spiegel stehen und sich grunzend und brüllend gegenseitig auf den Rücken klatschen, dass die Suppe nur so spritzt. Diese Testosteronschleudern mit Körbchengröße Doppel-D, die sich selbst so geil finden, dass sie, wenn das funktionieren würde, am liebsten mit sich selbst in die Kiste springen würden. Aber Fitnesstraining ist super. Das macht den Körper fit und auch den Kopf frei. Mit ein bisschen Disziplin und vor allem der richtigen Ernährung, da kann man Sachen schaffen, das glaubt ihr gar nicht. Die Muskeln zum Beispiel, das weiß auch Disco-Pumper Alon Gabay, die sind wie ein Schwamm. Und wenn der leer ist?
Wenn man einen Ladetag hat, dann füllt sich das alles mit Glykogen. Zyklisch jetzt Glykogen speichert ihr Wasser und dann wirken die Muskeln halt voller, ne? Volumöser.
Genau. Volumöser werden die Muskeln. Aber zurück zur Ernährung. Was ist denn jetzt die richtige Art, sich zu ernähren?
High Carb versus Low Carb. Wir müssen eins bedenken bei dieser ganzen Sache. Mehrere Wege führen nach Rom, oder wie der Spruch auch heißt. Ja, also viele Wege führen nach Rom, so heißt das genau.
Ja, und alle Wege offensichtlich nicht zum Rhetorikkurs. Jetzt aber wirklich, Thema Ernährung. Ganz wichtig dabei ist,
Obst und Gemüse immer waschen. Seid nicht zu faul, wäscht die Scheiße, denn es ist so viel Scheißdreck darauf. Irgendwelche dreckige Arbeiter, die irgendwo kacken waren, haben sich die Hände nicht gewaschen und dann fassen die das Zeug noch an.
Außerdem muss man immer, wirklich immer im Blick haben,
dass Kohlenhydrate höchst gefährlich sind, ja. All die Fitnessgirls auf Instagram und überhaupt jeder eigentlich predigt einem das ja.
Okay, aber sollte man das vielleicht nicht nochmal hinterfragen?
Ich hinterfrage eigentlich wirklich alles. Das war einfach so. Ja, Kohlenhydrate machen dick.
Alles klar, und was ist mit Obst?
Ich habe 10-mal überlegt, ob ich diesen Apfel jetzt wirklich esse. Und ich habe ihn im Endeffekt nicht gegessen.
Wow, alles klar. Alon, hast du vielleicht noch einen Tipp?
Ganz einfach. Ich habe hier bei Real einfach nur gefrorenen Lachs gekauft.
So, bei Real. Tiefgefroren. Das mit dem Kopf freimachen habe ich dann vielleicht doch falsch verstanden. Wobei, im Kopf scheint ja bei einigen Fitnessfreaks doch noch der ein oder andere Kubikmeter frei zu sein. Vielleicht sollte ich mein McFit-Abo doch wieder kündigen. Und danach erstmal zu McDonald's.
Marius Rinkel war das, und zwar über Disco-Pumper, Körbchengröße Doppel-D und Kacke am Apfel. Hallo, Sie hören Sportradio Tübingen. Der Winter hat uns voll im Griff, gehabt zumindest, und endlich laufen die Skilifte auf der Alp und im Schwarzwald auf Hochtouren. Doch ganz so unbeschwert sollte man sich nicht auf die Bretter und ins weiße Vergnügen stürzen. Was bei der optimalen Vorbereitung auf einen Skiurlaub zu beachten ist, das hat meine Kollegin Nina Braun in Erfahrung gebracht.
Freitagabend, 18 Uhr. 25 Männer in Sportklamotten laufen zu peppiger Musik durch die Sporthalle in Tübingens Vorort Hirschau. Sie kreisen die Arme, heben die Knie, springen über Hindernisse. Warum?
Das ist ein Ausgleich zum Laufen und zu anderen einfach Sportarten. Deshalb bewegen mit Musik ist toll.
Und darum trifft sich die Sportgruppe seit mittlerweile 19 Jahren. Selbe Uhrzeit, selber Ort, selber Übungsleiter. Lediglich der inhaltliche Schwerpunkt des Sporttreffs hat sich verändert. Was früher eine reine Skigymnastik war, ist heute mehr zur allgemeinen Fitnessgymnastik geworden. Und trotzdem, in den Herbst- und Wintermonaten legt Leiter und Motivator Roland Braun besonderen Wert auf die optimale Vorbereitung für den Wintersport.
Es ist einfach wichtig, dass man die entsprechenden Muskeln und Gelenke auf die Belastungen beim Skifahren vorbereitet.
Welche Körperstellen man bei der Skigymnastik besonders beachten und an die bevorstehende Belastung anpassen sollte, erklärt Dr. Andreas Badke.
Vor allem die Sprunggelenke, die Kniegelenke und die Hüftgelenke. Die Kniegelenke sind nach wie vor beim Skifahren die am häufigsten verletzten Gelenke. Das heißt, die Muskulatur, die die Kniegelenke schützt, das ist Oberschenkelmuskulatur, aber auch ischiochorale Muskulatur, Kniebänder, Vorspannung. Was man zusätzlich trainieren sollte, ist die hüftstabilisierende Muskulatur. Als Ergänzung ist immer auch die Rumpfstabilisierung wichtig.
Das weiß auch Roland Braun, denn einer seiner Männer lobt.
Was halt hier gut ist, ist gerade dieses Koordinative, vor allem die ganze Geschichte, was Rumpfmuskulatur anbelangt, was man ja normal gar nicht gern trainiert, also Rücken, Bauch, Seite und sowas.
Doch welche Effekte hat Skigymnastik eigentlich? Hier gehen die Meinungen im Volksmund auseinander. Ein kurzes Stretching und Auf- und Abhüpfen unmittelbar vor der ersten Pistenabfahrt reicht keinesfalls, so der medizinische Experte.
Das Wichtigste ist die Vorbereitung des Bewegungssystems auf die Abläufe beim Skifahren. Weil die meisten Leute ja aus dem normalen Alltag ins Skifahren reingehen und nicht so trainiert sind, dass sie den Belastungen, die dort stattfinden, dann auch standhalten, zumal wenn sie sich dann auch neu überschätzen. Deshalb bringt die Skigymnastik als Präventionsmaßnahme für insbesondere Verletzungsprävention, aber auch Überlastungsprävention ihren Sinn.
Entgegen der weit verbreiteten Annahme, Skigymnastik sei nur etwas für Ältere, betont der Mediziner, der selbst begeisterter Skifahrer ist, dass auch Jugendliche und junge Erwachsene ihren Körper auf das Skifahren oder Snowboarden vorbereiten sollten. Bei ganzjähriger Fitnessgymnastik, die alle konditionellen und koordinativen Aspekte des Trainings berücksichtigt, ist zusätzlich keine spezifische Skigymnastik notwendig. Ist die Belastung außerhalb der Skisaison jedoch eher einseitig, beispielsweise eine reine Ausdauerbelastung durch regelmäßiges Joggen, so sorgt Skigymnastik dafür, dass der Körper den seltenen Belastungen optimal standhalten kann. Vorausgesetzt, man beginnt mindestens 6 Wochen vor dem Ausflug in die Berge. Die Hirschauer Sportgruppe konnte sorgenfrei in ihre Skisaison starten und den üppigen Neuschnee nun genießen. Denn
Koordination, Beweglichkeit,
Turbotraining
und der
Wechsel zwischen Slalom und Überlaufen
halten sie fit.
Also, wer von euch an Fasching oder Ostern einen Skiurlaub plant oder auch ansonsten einen Termin, der sollte jetzt so schnell wie möglich mit der präventiven Gymnastik beginnen. Kleiner Tipp von uns, das Internet weiß alles. Ihr findet also problemlos Übungen, die ihr auch ganz leicht zu Hause machen könnt.
Verliebt in den Stil, all der Piratenfilme auf Oasi. Bin im Paradies, aber fühle mich verflucht, denn der Kauf tut weh. Doch muss sehen, die haben Krieg, wir haben Hoffnung zu tanzen. Schwelge in Fantasie, hoff für die anderen. Ketten der Luftmatratze im See. Er gönnt sich einen Schluck der Fanta und schwebt mit der Hitzewelle und auf Wasserbetten. Wenn die meisten der Menschen nur so viel Wasser hätten. Ein Commander, der den Kompass hält, soll nicht an sich selbst, soll an alle aus der Mannschaft denken. Volle Kraft voraus, junges Blut. Sollten hier nicht meckern, uns geht's gut. Bald werden's alle besser haben als gestern Abend. Also setze die Segel bis zum Kap der guten Hoffnung. Die Crew ist in Deck und es ist nie zu spät. Setze die Segel bis zum Kap der guten Hoffnung. Nein, 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 es ist nie zu spät. Immer noch auf Kurs, immer noch den Kompass da, immer noch der Sturm, immer noch den vollen Bart. Ab heute zapfen wir die Fässer voller rum, nicht nur Wochenend, sondern dank der Vorfreude auch donnerstags. Falls wir Land erreichen, packe ich das Hollandrad. Genieße friedlich das Ziel der Reise mit Sonnenstrahl. Doch bis dahin gibt es einiges zu tun. Der Wellengang zeigt die Höhen und Tiefen des Lebens an. Also geht's nach vorn, unsere Lebensform. Anstatt Meuterei zieht man jeden Dorn. Versucht Freund zu sein, kommt doch mit an Bord. Vergesst euren Feind, ihr geht nicht verloren. Niemals, also regel den Verstand. Ansonsten hat er dich und dein Leben in der Hand. Lassen wir's nicht zu, ziehen wir die Fäden. Im Spiel des Lebens ist die Segel. Also setze die Segel bis zum Kap der guten Hoffnung.
Sportradio Tübingen. Habt ihr schon mal einen Ball mit 120 Stundenkilometern an eurem Kopf vorbeirauschen sehen? Mein Kollege Tom Anhorn hat das neulich beim TV Rottenburg, Volleyballer sind das, erlebt. Und er hat ein Training mit dem Volleyball-Bundesligisten absolviert. Ob er noch lebt, ich gehe hoffnungsvoll davon aus, das hört ihr jetzt.
Mit einer Größe von 1,88 Meter gehöre ich nicht wirklich zu den kleinsten Personen. Doch zwischen den Volleyballern des TV Rottenburg wirke ich doch ein wenig spärlich. Ein Probetraining beim Bundesligisten steht bevor. Gecoacht wird das Team von Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger, der mir verrät, was mir bevorsteht.
Die Bälle werden dir schon um die Ohren fliegen und da stellen wir dich ja auch rein. Muss ja auch sein. Also es geht ja um die ganze Bandbreite des Sports mit vielen schnellen Aktionen. Von dem her, deinen Schutzhelm hast du dabei, oder?
Den habe ich dabei, klar, und meine Knieschoner auch eingepackt.
Ja gut, dann kann ja nichts passieren.
Bevor ich an den Ball darf, mache ich mich mit dem Team warm. Mein Lieblingsspiel aus meiner Handballzeit wird gespielt. Parteiball.
Ah, komm doch ran. Vielleicht soll ich doch Profi-Parteiballspieler werden.
Beim Parteiballspiel kann ich noch glänzen, doch irgendwie fällt jetzt schon die Power.
Gut, das war jetzt mal ein Aufwärmen. Halbe Stunde ist rum. Ich schwitze wie 10 Kühe. Jetzt geht's weiter.
Doch das Adrenalin gibt mir den nötigen Kick, auch weiterhin mein Bestes zu geben. Man will sich vor den Großen schließlich nicht blamieren. Die nächste Übung gefällt mir auch ganz gut.
Drüber baggern, das hört sich ja erstmal ganz einfach an. Jetzt schauen wir mal, wie es geht. Aha. Und rein ins Feld. So, der kommt zu dir, das ist mir immer recht, ja. Erstmal für die anderen. 9-7, so. Der meiner! Der kommt gut, ah ja. Zumindest mal einen drüber, aha. Punkt gemacht.
Doch die wichtigste Frage ist natürlich, wie ich mich beim Trainingsspiel schlage. Also rein ins Feld und Punkte machen.
Der Dirk schickt mich ins Feld, okay. So, jetzt gilt's natürlich, das ist ja schon... Angriffsschlag, der sitzt schon mal. Angriffsschlag von mir. Okay. Und wieder der Rückzug. Spektant im Feld, das ist natürlich auch gut. Vielleicht noch gut für mich. Noch sieht es gut aus, noch hatte ich aber auch keinen Ball. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh, Willi, hast du? Ah, schade. Das läuft noch nicht ganz rund. Okay, da ist meine Position.
Ich muss immer lang bleiben.
Ich muss also immer lang bleiben, sagt mir Libero Willi Belitzer. Naja, ich wurde von den Volleyballern eher lang gemacht. Nun wartet das Fazit von Trainer Müller-Angstenberger.
Naja, wie heißt es schon, Beurteilungsschreiben im Rahmen seiner Möglichkeiten? Gab es sich viel Mühe und so? Nein, Quatsch, nee. Das hast du super gemacht, prima, Daumen hoch, ja, dickes Lob. Ja, vor allem auch Mut bewiesen und du wolltest dann ja auch alles machen, ja, und alle Szenen bewältigen. Einen Aufschlag hast du unterm Netz durchgesammelt, ja, das war bitter. Da gäbe es auch eine Sonderregel, ja, die sage aber jetzt nicht, wie die aussieht.
Die Sonderregel bleibt auch weiter ein Geheimnis. Meine Zukunft beim TV Rottenburg ist trotz des Fauxpas gesichert. Allerdings nur in der 5. Mannschaft.
Tom Anhorn und die Sonderregel beim Volleyball. Jetzt sind wir alle neugierig, vielleicht kriegen wir das noch irgendwann raus. Vielleicht reicht es ja auch eines Tages bei Tom für die 1. Mannschaft. Das also die Reportage über den Trainingsalltag des TV Rottenburg Volleyball. Und wir kommen damit zum Schwimmen beim Sportradio Tübingen. Die Schwimmerin Annika Bruhn ist amtierende deutsche Meisterin über 100 und 200 Meter Freistil. Das ist nicht gar nichts, das ist richtig toll. Und zu ihren größten Erfolgen zählen die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London und der 3. Platz bei der Weltmeisterschaft 2014 in Kasan mit der deutschen Mixed-Staffel. Im Interview mit Patrick Nägele erzählt sie, auf was eine Leistungssportlerin über Weihnachten achten muss und wie es um ihre Teilnahme in Rio steht.
Hallo Annika, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Die Weihnachtszeit liegt jetzt schon ein Stückchen zurück. Ist dir der Einstieg in dein Training schwer gefallen nach den Feiertagen?
Ich muss sagen, ich habe nur... 3 Tage jetzt freigemacht und dann war das eigentlich relativ leicht, nicht so wie nach der Sommerpause, wenn man mal 3 Wochen oder so frei hat.
Als Leistungssportler muss man ja auf so einiges verzichten. Auf welche Dinge hast du über die Weihnachtszeit verzichten müssen, auf die du früher nicht geachtet hast?
Ich habe nicht so viele Plätzchen gegessen wie sonst, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nicht mehr bei meiner Familie wohne und selbst dann nicht so viele Plätzchen mache oder gar nicht dazu komme. Ja, ansonsten die 3 Tage, die waren natürlich volles Programm, wie immer.
2016 ist für dich und viele andere Sportler ja ein ganz besonderes Jahr. In Brasilien, genauer gesagt in Rio de Janeiro, finden die Olympischen Sommerspiele statt. Wie optimistisch bist du, dass du dabei sein wirst?
Ich bin sehr optimistisch, ja. Vor allem mit der Staffel, denke ich, wird das ganz gut klappen. Da kommen ja dann 4 Leute mit. Und letztes Jahr und vorletztes Jahr war ich schon Deutscher Meister und da sehe ich gute Chancen, dass ich auch mit der Staffel dann diesmal mit dabei bin. Und auch die Einzelnorm, also muss ich mich jetzt auf 200 Meter Kraul um 2 Zehntel verbessern. Das hört sich jetzt erstmal nichts an, aber für den Schwimmsport ist es schon viel, aber es ist auf jeden Fall machbar.
Also 2 Zehntel schneller schwimmen und du bist ganz sicher dabei?
Wenn ich die Zeit habe, genau.
Für so einen großen Wettkampf wie die Olympischen Spiele musst du deinen Trainingsplan schon lange im Voraus planen. Aber ab wann beginnt für dich die spezielle Vorbereitung auf die Spiele in Rio?
Speziell würde ich sagen, so 3 bis 4 Wochen vor den Deutschen Meisterschaften. Deutsche Meisterschaften ist ja dann der Höhepunkt, wo ich die Quali dann erreichen muss. Und da wird dann halt so das Tapering anfangen. Aber sonst würde ich sagen, also ja, wenn die letzten 4 Jahre jetzt nicht wahr gewesen wären, dann würde es auch nicht klappen mit Rio, weil da braucht man schon einige Zeit dann.
Du hast gerade von Tapering gesprochen, kannst du das kurz erklären?
Ja, Tapering ist die spezielle Phase so vor dem Wettkampf. Da wird halt weniger geschwommen dann, dafür mehr Intensitäten.
Rio werden deine 2. Spiele sein. In so einer Olympiade passiert einiges. Wie du erwähnt hast, bist du mittlerweile amtierende deutsche Meisterin. Wie haben sich deine Ziele für dieses Jahr verändert im Vergleich zu London?
Ja, also in London war ja dabei sein ist alles so nach dem Motto und jetzt in Rio wäre so ein Finale oder so ein Semifinale schon auf jeden Fall was wert, ja.
Sie hören das Sportradio Tübingen. Sie ist 23, sie kommt aus Ludwigsburg und sie kann richtig gut und schnell schwimmen. Und in London, da hat Annika Bruhn an den Olympischen Spielen teilgenommen, vor jetzt 3,5 Jahren. Patrick Nägele hat darüber und über anderes mit ihr gesprochen.
Wir haben jetzt viel über die kommenden Monate geredet, lass uns doch noch einen Blick zurückwerfen. Damals in London war für dich alles Neuland. Was fandest du rückblickend am spannendsten?
Auf jeden Fall das Schwimmen, allein schon in dieser riesigen Halle mit diesen vielen Zuschauern. Das Feeling war einfach absolut unglaublich. Und auch so das Leben im olympischen Dorf, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das war so das Aufregendste.
Eben von dir eben erwähnten olympischen Dorf sind ja alle Athleten untergebracht. Welche Sportler haben dich dort am meisten beeindruckt?
Viele, also man konnte eigentlich den ganzen Tag so in der Mensa sitzen und einfach nur die Sportler so beobachten und anstarren, weil immer irgendwas Neues so passiert ist. Einmal weiß ich noch, da kam auch Usain Bolt in die Mensa, das hat mich auch besonders fasziniert und der wurde dann auch halt total umringt gleich. Und das halt, obwohl man selber ja bei den Olympischen Spielen ist und ja eigentlich schon groß ist, da gibt es immer noch Luft nach oben irgendwie.
Hast du auch erfolgreiche Athleten persönlich kennengelernt, gerade aus dem deutschen Haus?
Von den Deutschen ja, aber kann ich jetzt speziell nicht sagen, wer. Also man setzt sich ja auch einfach immer dazu und redet einfach mit. Ist total herzlich eigentlich da und alle Deutschen ist ja auch wie ein Team. Egal ob jetzt Schwimmen, Leichtathletik. Ja, und da lernt man schon ein paar dann kennen.
Die Schwimmwettkämpfe dauern bei den Spielen ja nur eine Woche. Was hast du in der restlichen Zeit in London unternommen?
Ja, London angeschaut und dann habe ich mir noch ein paar andere Wettkämpfe auch angeschaut. Ich war noch im Leichtathletikstadion und beim Beachvolleyball-Finale der Herren war ich auch noch dabei. Und Party natürlich wird auch gemacht, ja.
Hört sich nach einer super Zeit an. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen auf Rio schauen. London ist ja für uns Europäer ziemlich nah und man war vielleicht auch schon mal dort. Rio dagegen ist deutlich weiter weg und die Kultur ist eine ganz andere. Glaubst du, dass du vor dem Abflug ein etwas mulmiges Gefühl hast?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, man freut sich eher drauf und auch mit der Zeitanpassung und so, da werden wir auch vorher dann ins Trainingslager fahren und das alles mit der Wärme und Zeit, dass der Körper sich darauf anpassen kann. Von dem her wird es, denke ich, schon klappen. Aber Rio, da weiß man ja immer, das ist immer so ein bisschen Kriminalität und so ist ja auch hoch. Aber ich denke, da werden die schon die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Ihr Schwimmer fliegt dann also schon früher zusammen in ein vorbereitendes Trainingslager?
Ja, wir fliegen nicht direkt nach Rio, sondern dort in die Nähe in 2- oder 3-wöchiges Trainingslager noch. Das ist so üblich.
Abgesehen von deinem Wettkampf, auf was freust du dich besonders in Rio?
Ja, auf dieses olympische Feeling einfach und auch mal Rio, also kommen wir jetzt auch nicht so oft hin, das anzuschauen.
Bei den vielen Sehenswürdigkeiten in Rio wirst du ja dann ordentlich beschäftigt sein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin bei der Vorbereitung.
Patrick Nägele im Gespräch mit der Ludwigsburger Schwimmerin Annika Bruhn, die vor einem Ausflug nach Rio steht, zu den Olympischen Spielen. Und dort wird auch der Kanusport eine Rolle spielen. Kanu oder keine Ahnung. Wir wollten wissen, wie gut sich die Deutschen, die Bevölkerung in Deutschland im Kanusport auskennt und haben einfach mal den Begriff Eskimo-Rolle ins Rennen geschickt. Aber hört euch das selber mal an.
Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber können Sie mir sagen, was eine Eskimo-Rolle ist?
Vielleicht ist es wie so ein Purzelbaum beim Touren und die Eskimos haben es irgendwie erfunden und es ist irgendwie so rübergekommen mit den Amerikanern, ich weiß es nicht, aber vielleicht sowas kann ich mir darunter vorstellen. Eskimo-Rolle? Ich würde jetzt spontan zu Langnese-Eis tendieren.
Vom Kajak fahren, wenn man sich einmal dreht.
So seitwärts abrollen, oder? Beim Judo oder irgendwo, keine Ahnung.
Ein Eskimo ist ja ein Fleischfresser, also der Begriff ist ja so rohes Fleisch. Kommt davon? Vielleicht eine Roulade oder so, keine Ahnung.
Das ist, wie sagt man, beim Paddeln oder so, wenn ich mich da drehe. Da.
Ja, ich sage Ihnen, was das ist. Eine Eskimo-Rolle ist ein Purzelbaum.
Stimmt, das ist so eine Art Purzelbaum, nur dass er im Wasser stattfindet und die Beine gefesselt sind in einem großen Stück Holz, in das man sich reinsetzt. Wenn das überhaupt noch aus Holz ist, wahrscheinlich ist es heute aus irgendeinem Kunststoff. Bei uns dreht sich, Sie merken das, heute alles rund um den Kanusport. Und bevor wir gleich ausführlich mit Deutschlands Kanu-Sprint-Königin sprechen, stellen wir sie Ihnen jetzt im Kurzinterview vor. 4 Fragen, 4 Antworten mit der deutschen Kanutin Sabine Volz.
Sport bedeutet mir
mein halbes Leben.
Wenn ich bei den Olympischen Spielen starten darf,
dann möchte ich einfach die Zeit genießen und mein Bestes geben können.
Mein größter Motivator
bin ich selber. Ich motiviere mich eigentlich selber dadurch, dass ich Erfolg haben möchte.
Mein Traum für 2016?
Rio.
Seit 2 Jahren paddelt sie auf der Erfolgswelle, doch der ganz große Schlag steht ihr noch bevor. Und Sabine Volz ist Deutschlands schnellste Frau im Einer-Kajak auf 200 Metern. Meine Kollegin Wiebke Knoche hat sie getroffen und mit ihr über die Gegebenheiten des Kanusports und den großen Traum von Olympia 2016 gesprochen.
Frau Volz, der Kanuverband ist der erfolgreichste olympische Verband. Ihr holt die meisten Medaillen. Trotzdem sind Wissen und Beachtung für diesen Sport in Deutschland eher gering. Woher kommt diese Abseitsstellung des Kanusports Ihrer Meinung nach?
Zumal ist der Sport nicht mehr so interessant gestaltet. Das ist einfach das Problem. Man merkt ja, dass immer mehr Trendsportarten olympisch werden. Man müsste halt eigentlich am Konzept irgendwas ändern, was sie ja eigentlich auch mal versucht haben. Aber anstatt es interessanter zu machen, finde ich, wird es jetzt die nächsten Jahre eher langweiliger, weil die Sprintstrecke soll wieder gestrichen werden. Dafür soll es wieder 1000 Meter der Frauen geben. Das heißt, du guckst Frauen 4 Minuten lang zu, wie sie eine gerade Strecke runterfahren. Das würde mich persönlich auch nicht interessieren. Wenn man sich mal die Leichtathletik anguckt, das interessanteste Rennen bei der Leichtathletik ist der Sprint der Männer. Das sind 10 Sekunden und trotzdem findet es jeder geil, weil es kurz ist, es ist knackig und es sind knappe Ergebnisse. Bei einem 1000-Meter-Rennen der Frauen kann eine Frau mit 2 oder 3 oder 4 Sekunden gewinnen und danach kommt lange vielleicht nichts. Und das interessiert, also mich würde es auch nicht interessieren. Und so langweilt man die Zuschauer.
Wie sieht die finanzielle Situation im Kanusport aus?
Kommt halt drauf an, für welchen Verein man fährt. Ich sag mal, deutschlandweit ist es Potsdam, Essen und Karlsruhe, bei denen man halt wirklich gut unterstützt wird, weil wir viele Sponsoren haben. Und dann gibt's Vereine, die halt kaum Sponsoren haben und da kriegen die Sportler halt auch nichts, weil von was auch. Also es ist halt kein Geld da und das ist halt einfach das Hauptproblem, dass, glaube ich, so die ganzen Sponsoren auch fehlen. Wir haben auch zum Beispiel im Verein selbst mehr Sponsoren, als die Nationalmannschaft hat. Also es fehlt einfach auch an Leuten, die sich damit auskennen und sagen, ich gehe jetzt speziell auf Sponsorensuche, ich hole uns jetzt Geld ran. Und das ist einfach so ein Grundproblem. Es ist nicht wie beim Fußball, wo sich die Sponsoren schlagen drum, aufs T-Shirt zu kommen oder so. Bei uns muss man halt wirklich an die Tür klingeln und sagen, hier willst du nicht. Und eigentlich sind wir ja voll erfolgreich, das ist es ja. Mhm. Wir sind der erfolgreichste Verband und haben so Probleme, Sponsoren zu bekommen, weil das kaum einer halt mitkriegt im Fernsehen.
Sie haben es angesprochen, die finanziellen Aussichten im Kanubereich sind begrenzt. Trotzdem brennen Sie für diesen Sport. Woher kommt Ihre Leidenschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie bin ich da einfach auch hängen geblieben. Ich habe nie großartig was anderes ausprobiert, weil ich ja schon früh angefangen habe. Und das waren halt auch ganz viele Zufälle, dass ich da in diesen Kanuverein reingekommen bin. Und ja, als Kind hat man sowieso immer relativ viel Spaß an so Sachen, wenn man am Wochenende auf Regatta ist. Und in dem Alter hat man immer noch gezeltet und man wurde von Eltern verpflegt und man hat halt immer mit Kindern zu tun und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch einfach dabei geblieben. Und je älter ich wurde, desto intensiver wurde das dann auch. Und dann denkt man auch gar nicht mehr so drüber nach, naja, vielleicht hättest du ja noch was anderes ausprobieren können. Ich bin dann einfach dabei geblieben.
Und das hat sich gelohnt. Seit 2 Jahren sind Sie nun ungeschlagen auf der Distanz von 200 Metern. Was macht Sie so stark auf der Sprintstrecke?
Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn es sogar noch kürzer wäre. Ich konnte schon immer gut sprinten, auch als ich schon jünger war. Und als es natürlich dann olympisch wurde, war es natürlich noch mehr ein Anreiz, dann die Strecke besser zu trainieren. Und es macht halt einfach wesentlich, also mir persönlich macht es halt mehr Spaß, als längere Strecken zu fahren.
Egal ob Action, Filme, Fantasy, Science-Fiction, Komödien, erfundene Storys oder geschichtliche Tragödien. Genre spielt keine Rolle, verblüffende Charaktere und deren Lebensgeschichten begeistern mich in den Werken. Doch ist der Popcorn einmal leer und der Film fertig?
spiele ich die alte Rolle, die es nicht wert ist. Da draußen fliegen die scheiß Träume, aber die Schublade hier unten klemmt eindeutig. Junge, mach sie kaputt, warum kategorisieren? Was sie reden, ist nicht wichtig, also lass dich nicht verwirren. Kommt drauf an, wie man es aufnimmt. Ich sollte mehr genießen, diesen Seelenfrieden feiern und ihn schwer begießen. Danach aufräumen, da oben den Mut haben zu wagen. Was nicht alle Menschen für klug halten, umwandeln. Hass wird zu Liebe, diese Erde hat zu krass viel zu bieten. Lass was probieren und wir wollen alles haben, aber nichts probieren. Jeden Tag warten, nichts passiert. Kipp dein Bier mit Leuten, die es interessiert. Und was dich stört, vergiss mal lieber auf die Plätze, fertig, Startschuss. Sollen wir's angehen oder chillen? Dreh den Rücken zum Wind, verrückter Instinkt. Dann klappt alles wie im Film. Mit der Vespa ans Meer, ein buntes Schulgebäude voller Graffitis. Eine kleine Wohnung in der Stadt, die du so heftig liebst. Ein gigantisches Fest auf dem Hochhausdach, bei dem der erste Sonnenstrahl erst den Ton ausmacht. Die Frau in deiner Hand, die genau das will. Filmreifes Ereignis statt graues Bild.
Hallo, Sie hören Sportradio Tübingen, die Sportpublizistik, Studenten des Sportinstitutes von Tübingen. Die haben sich alle Mühe gegeben und wir haben Leute aufgesucht, wie zum Beispiel die Kanusprintkönigin Sabine Volz. Das ist eine junge Frau, die im Sommer gerne in den Flieger steigen, nach Rio de Janeiro reisen und bei den Olympischen Spielen an den Start gehen würde. Mit ihr hat Wiebke Knoche gesprochen.
Sabine Volz, noch sind Sie nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele dieses Jahr. Bei der WM in Mailand gelang es Ihnen leider nicht, den Quotenplatz für Rio zu sichern. Sie haben die Marke um einen Platz verpasst. Was muss passieren, dass Sie im Sommer in Brasilien am Start stehen?
Also, es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt nächstes Jahr einen Weltcup in Duisburg. Und 3 Tage vorher gibt es diesen Wettkampf für die Quotenplätze, die man noch holen kann. Und da muss man Platz 1 bis 2 belegen. Aber man muss dazu sagen, die Personen, die dieses Jahr bei der WM schon einen Quotenplatz geholt haben, dürfen zu diesem Wettkampf nicht mehr antreten. Und ich habe den Platz um einen Platz verfehlt. Das heißt, sind die Chancen nicht so gering, Erster oder Zweiter zu werden, weil alle, die vor mir waren, starten auf dem Wettkampf nicht mehr. Ich darf nur niemanden mich schlagen lassen, der dieses Jahr schon eigentlich hinter mir war.
Das Ziel Olympia fordert eine hohe Trainingsbereitschaft und enorm viel Disziplin. Plätzchen, Lebkuchen, Glühwein, sind diese Dinge ein Tabu in der Vorbereitung?
Ja, es heißt ja immer, dass Sportler gut trinken können. Nee, auf jeden Fall. Also es gibt auch Sportler, die trinken keinen Alkohol, aber jetzt so in meinem Umkreis kenne ich da ehrlich gesagt auch niemand. Da geht es schon mal so 2 Glühwein oder auch mal ein bisschen mehr Essen oder so. Zumal ich da zum Glück nicht so die Probleme habe mit meinem Gewicht. Da geht es anderen, die müssen da schon mehr drauf achten. Aber bei mir ist das egal. Mein Trainer sagt immer, ess.
Können Sie das Gefühl beschreiben, mit dem Adler auf der Brust starten zu dürfen?
Ja, ich glaube, dass es nicht mal allein darum, um diesen Stolz geht. Also für mich zumindest nicht, sondern einfach diese jahrelange harte Arbeit. Ich glaube, man könnte jeden Sportler bei Olympia fragen und er würde nie sagen, ja, ich habe mich jetzt ein Jahr vorbereitet. Er würde sagen, ich habe mich 10 Jahre vorbereitet auf diesen einen Moment dann. Mhm. Und ich kenne das ja jetzt schon so, seitdem ich 18 bin. Also seit 2008 fahre ich ja immer mal für Deutschland, also Juniorenmannschaft, dann U23. Und irgendwann wird es ja auch fast so ein bisschen Routine, weil man trifft trotzdem immer die gleichen Leute, die Gegner kommen ja über die Jahre auch mit. Olympia wäre halt einfach nur so, ja, du hast das erreicht, also so der absolute Höhepunkt, weil noch höher würde es ja gar nicht mehr gehen.
Dafür drücke ich Ihnen beide Daumen, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und bedanke mich für das nette Interview. Auf Wiedersehen. We'll be right back.
Sie hören das Sportradio Tübingen. Kaum ein Spitzensportler in Deutschland hat nach seiner Karriere ausgesorgt. Ein neuer Beruf muss dann her. Gedanken dazu macht sich fast jeder Top-Athlet hierzulande schon während seiner Laufbahn. Aber auch 9 von 10 Leistungssportlern fühlen sich nicht ausreichend auf das Leben nach der Karriere vorbereitet. Der Deutsche Olympische Sportbund, kurz DOSB, sucht aktuell nach Möglichkeiten, seinen sportlichen Aushängeschildern Perspektiven für eine duale Karriere zu bieten. Also für beides, für Leistungssport und für die Karriere danach. Doch ist diese Dachorganisation des deutschen Sportes dafür überhaupt zuständig? Probleme gibt es nämlich viele. Ein Kommentar über die biografische Falle Leistungssport von Jan Fedra.
Wenn man Leistungssport in Deutschland betreibt, stellt man sich für das Berufsleben selber ein Bein. Und das ärgert mich. Lukas Kamper, Volleyballspieler des Jahres 2015 und Führungsfigur in der deutschen Nationalmannschaft, ist frustriert. Nicht wegen der kürzlich verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Kamper geht es um ein grundsätzlicheres Thema. Er spricht das aus, was viele deutsche Athleten über die Grenzen der Sportarten hinausdenken. Der Leistungssport ist für Top-Athleten hierzulande eine biografische Falle. Das heißt, sie finden ohne Ausbildung oder Studium nach dem Karriereende nur schwer Anschluss im gewöhnlichen Berufsleben. Mit der heiklen Frage, wie es nach dem Profisportlerleben weitergehen soll, sind viele Athleten überfordert. Jahrelang verbrachten diese Menschen den Großteil ihres Lebens in Trainingshallen, auf Reitplätzen oder im Schwimmbad. Der alltägliche Fokus lag, zu Recht, auf dem Training und vor allem den Wettkämpfen. Für die außersportliche Fortbildung bleibt da verständlicherweise keine Zeit. Und so kommt es, dass die Athleten nach dem Ende der aktiven Karriere häufig erst einmal ins große schwarze Loch fallen. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem, das der deutsche Profisport vor allem abseits der Geldmaschine Fußball da hat. Nicht jeder Kanute, Leichtathlet oder Dressurreiter hat nach seiner Laufbahn die Chance oder die Lust, Trainer zu werden. Es ist die Aufgabe des DOSB, endlich dafür zu sorgen, dass sich täglich im Training schindende Wettkämpfer schon zu ihrer aktiven Zeit um die Karriere nach der Karriere kümmern können. Das sind Internetplattformen wie das Anfang Dezember gestartete Portal dualekarriere.de nur ein erster Weg, der zuschnappenden Falle zu entkommen. Aber nicht nur die laschen Anstrengungen seitens des DOSB sind mir ein Dorn im Auge. Wie Lukas Kamper sehe ich die gesamtdeutsche Gesellschaft in der Pflicht. Alle Sportarten sollten grundsätzlich mehr Wertschätzung in der Gesellschaft erhalten, dass Leistungssport kein Loch in der Biografie ist, fordert der Volleyballer. Recht hat er. Denn wenn ein Sportler es schafft, sich parallel zur Karriere ein zweites Standbein aufzubauen, dann sollten die Menschen das anerkennen. Auch dadurch, dass sie es als Fans akzeptieren, wenn ein weniger an Training, ein mehr an Weiterbildung und damit eventuell schwächere Leistungen nach sich zieht. Häufig ist aber auch das Gegenteil zu beobachten. Leistungssportler gewinnen durch die duale Karriere die so wichtige Lockerheit und sind gar erfolgreicher als Kollegen ohne Plan B. Der biografischen Falle Leistungssport so zu entkommen, bedeutet aber auch einen wahnsinnigen Aufwand. Jahrelang heißt es dann, raus aus der Vorlesung, rein in die Trainingshalle. Und das mehrmals am Tag. Psychologiestudent Kamper macht das vielleicht 30 Semester an der Fernuni so. Spätestens nach der Sportlerkarriere muss sich dieses enorme Engagement aber auch lohnen. Sehr gut organisierte, durchsetzungs- und teamfähige ehemalige Spitzenathleten sollten doch genau der Typ von Mitarbeiter sein, den die Wirtschaft überall händeringend sucht. Diese Arbeitstiere sollten mit einem adäquaten Job für ihren jahrelangen Freizeitentzug belohnt werden.
Jan Fedra über das schwarze Loch nach der Karriere im Leistungssport. Das war's. Das Sportradio Tübingen mit der Radio Crew vom Sportinstitut in Tübingen und mit der Kreuzberg Dirty Six Crew. Il Till will sein Radio zurück.
Il Till will sein Radio zurück. Il Till will sein Radio zurück. Il Till will sein Radio zurück. Il Till will sein Radio zurück. Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Alle Kinder wollen ihr Radio zurück. Plötzlich ich auf allen Sendern. Dirty Six, reclaim die Antenne. Ja, trommel dir meinen Song in die Welt der süßen Trolle. Il Till schlägt die Brücke und übernimmt Kontrolle. Ich will euch nicht verunsichern in der Schaffenskrise, aber auch nicht in der Underground-Kaste dahin siechen. Der Reim ist hier mit der Dirty Six Armada. Unterhalte dich jetzt auch bei deinem Urlaub auf Mallorca. Was ihr uns so bietet, lässt uns unbefriedigt. Shopping, bling, bling, geht aus Peking. Ja, auch der Richter will sein Radio zurück. Wir kommen wie Herr Scharen von Indio Flöte.
Polizisten erarbeiten uns unsere Aufführungsrechte. Ich will nur noch Hits und zieh alle Register. Feiern unser Recht fest auf allen Frequenzen. Den täglichen Stumpfsinn, den wir bekämpfen müssen. Wir bringen den Geist zurück in die Flimmerkisten. Dirty Sex, die Rache der Aussätzigen.
Il-Til will sein Radio zurück. 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 Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Alle Kinder wollen ihr Radio zurück. Plötzlich ich auf allen Sendern. Dirty Six, reclaim die Antenne. Wir schleichen uns in die Welt der Synthetik. Begleiten dich auch hin zur Kudamm-Boutique. Für dich, Il-Til, gegossen in Plastik. An alle Hirnlosen und auf Botox schick. Weil ich für diese Welt noch Hoffnung hab. Weil du mich diesmal nicht abwimmeln kannst. Weil ich mir die Chance nicht nehmen lass. Weil ich mir mein Leben nicht selbst verbaut hab. Il-Til will sein Radio zurück. Ich mach mir meinen Schlachtplan auf dem Frühstücksbrett. Lass mir nicht erzählen, was zählt und nicht zählt. Nur weil du den ganzen Tag im Sessel rumfällst und Led Zeppelin immer noch für die beste Band der Welt hältst. Deine Promo-Copies ins Internet stellst. Wir kommen doppelt gemoppelt wie Blocker-Schocker an alle Discogger. Ich spuck euch in den Mocker.
Was soll ich denn machen? Soll ich auch nur noch so singen? Wie Fuchs und Igel nur noch Berlin wiederbringen? Wenn ich wie SpongeBob meine Tränendrüse ausbringen? Ich seh Rapper, die sich bei dem Bild verdienen. Ja, Elvis Killer, die versuchen das dicke Ding zu drehen. Aber trotzdem dick ist deine Hände stinken.
Kannst dir auch mal Bescheid sagen, wenn du extra anreist, um dein Video in meinem motherfucking Kiez zu drehen. Il-Til will sein Radio zurück. 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 Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Die Delfine wollen ihr Radio zurück. Plötzlich ich auf allen Sendern. Dirty Six, reclaim die Antenne. Für dich, Il-Til, gegossen in Plastik. An alle Hirnlosen und auf Botox schick. Weil ich für diese Welt noch Hoffnung hab. Weil du mich diesmal nicht abwimmeln kannst. Weil ich mir die Chance nicht nehmen lass. Weil ich auch mal GEZ gezahlt hab. Il-Til will sein Radio zurück. Il-Til will sein Radio zurück. Dirty Six will sein Radio zurück. Und die Pelztiere wollen ihr Radio zurück. Alle Rapper wollen ihr Radio zurück. Alle Kinder wollen ihr Radio zurück. Plötzlich ich auf allen Sendern. Dirty Six, reclaim die Antenne.
Das ist ein Ariel.